Universität Hamburg.
Ja, es ist ein Bruch. Ich rede nicht über Forschungsinformationen. Ich rede über Forschungsdaten. Der wesentliche Unterschied besteht darin, oder sehen wir zumindest darin, dass die, die über Forschungsinformationen reden, über Metadaten reden, also über Daten, die den Forschungsprozess beschreiben. Und mein Ziel ist, über Daten zu reden, die im Prozess der Forschung tatsächlich entstehen. Herr Lorenz hat darauf hingewiesen, an welcher Stelle es man potenziell einordnen kann. Und ich wollte, mein Ziel ist es, in gewissem Sinne eine Art Überblick zu geben, wie stellt sich das Ganze denn an der Humboldt-Universität dar, der Umgang mit Forschungsdatenmanagement. Natürlich diskutieren wir auch über Forschungsinformationssysteme, aber dafür gibt es sehr viele qualifizierte Redner und Rednerinnen, die dann auch nach mir kommen. Das ist mein Blick auf das, was Forschungsdatenmanagement betrifft. Es gibt sehr, sehr viele komplexe Herangehensweisen, die darstellen oder dokumentieren, wie Forschungsdaten aussehen könnten. Anders als Herr Schüssler den Forschungsdaten oder den Research Cycle, Life Cycle, stellt Michael Nentwich von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften den Forschungsprozess ein bisschen anders dar. Und das gefällt mir deshalb ein bisschen besser, weil die in sich Verwobenheit deutlicher wird, was passiert eigentlich in einem Forschungsprozess. Ich will heute reden über diesen Teil hier, der eigentlichen der Wissensproduktion, über Datenerhebung, über Datenverwaltung, Informationsbeschaffung. Wie gehe ich damit um? Da gibt es eine gemeinsame Schnittmenge natürlich mit dem Teil, der der Kommunikation im Forschungsprozess heißt und mit dem, der dann die Publikation zum Beispiel als gemeinsame Schnittmenge mit der Distribution. Und wenn ich meine Vorredner, wenn ich so will, einordnen will und meine Nachfolgerin, dann geht es hierbei rum. Um die Institutionalisierung, um die Organisation des Forschungsprozesses. Und ich konzentriere mich genau auf das, was da Datenerhebung sein soll. Was soll das sein? Forschungsdaten. Unter digitalen Forschungsdaten verstehen wir alle digital vorliegenden Daten, die während des Forschungsprozesses entstehen oder ihr Ergebnis sind. Der Forschungsprozess umfasst dabei den gesamten Kreislauf von der Forschungsdatengenerierung und so weiter. Sie können sich daran erinnern, dass es gerade in den letzten Jahren intensive Diskussionen über die sogenannte gute wissenschaftliche Praxis gegeben hat. Also was ist die Basis meiner Forschung? Wie weise ich nach, dass ich dieses und dieses erforscht habe? Was ist der Gegenstand der Forschung? Und deshalb also diese Art des Herangehens, diese Definitionen. Danach sind digitale Forschungsdaten, die entstehen in allen Wissenschaftsdisziplinen und unter Anwendung verschiedener Methoden, wie sie dann im Nachfolgenden hier aufgeführt sind. In meinem Hauptberuf leite ich das Rechenzentrum der Humboldt-Universität, also einer Infrastruktureinrichtung der Universität, und fühle gemeinsam mit der Universitätsbibliothek als auch ein Servicezentrum für Forschung. Wir fühlen uns verantwortlich dafür, den Wissenschaftler zu unterstützen und Service anzubieten, auch im Umgang mit Forschungsdaten. Wenn man sich nun diese klassische Universität wie die Humboldt-Universität vor Augen führt, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn das nun konkret, Forschungsdaten? Wir haben ja ein so komplexes Feld an unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen, die so eine Universität auszeichnet, was sind die Daten, die wir haben. Und deshalb haben wir unter den 2000 Wissenschaftlern eine Umfrage gestartet, um herauszubekommen, was sind ihre Forschungsdaten, letztlich mit der Zielstellung, wie sollen wir möglicherweise unterstützen, welche Art von Service wird tatsächlich bei all diesen Dingen gebraucht. Also wir haben so ziemlich alle Institute hier verbraucht. Dieser etwas unsägliche Balken mit den sogenannten Sonstigen entsteht unter anderem darum, weil wir gerade dabei sind, die Vielzahl von Exzellenzclustern, die diese Universität erfreulicherweise hat, in irgendeiner Weise zu ordnen. Und solange wie das noch nicht passiert ist, kriegen wir dann solche Antworten, wir sind nicht die oder nicht die, sondern wir zählen dann zu den Sonstigen. Also man versucht das schon ein bisschen abzufedern. Entscheidender ist aber, was sind eigentlich Forschungsdaten, was ist die Quelle von Forschungsdaten? Und ohne jeden Zweifel spielen hier dieser Balken hier, also Textdokumente als Basis an einer klassischen Universität, sind Voraussetzung für Forschung. Ich muss also, wenn ich mit Corpora oder ähnliche Sachen arbeite, muss ich diese also nachweisen. Das ist die Grundlage dessen, was ich habe. Aber ich habe weitere Dinge, wie zum Beispiel hier die Ergebnisse von Experimenten oder eben von Beobachtungen, die dabei eine Rolle spielen. Das im Detail auszuwerten, ist halt unser Ziel mit dieser Befragung gewesen. Und wir sind im Moment dabei, dieses zu tun und Vorschläge zu unterbreiten, wie und was soll sich an der Universität an Service tatsächlich entwickeln und wer sollte dieses übernehmen. Um das aber detaillierter zu können, müssen wir also überlegen, was sind es eigentlich für Datentypen, die wir dann tatsächlich haben. Denn ansonsten bleiben wir relativ anonym, wenn wir sagen, es sind Textdokumente oder Ähnlichen. Und hier kommen wir dann mal wieder auf das hier zum Beispiel, was die Tabellen oder was Datenbanken sind, aber eben auch Bilder. Und man kann sagen, wir haben ein breites Spektrum. Wir können sicherlich sagen, dass wir mit einem Dokumenten- und Publikationsserver an der Humboldt-Universität den Teil, der da Textdokumente hat, noch am besten unterstützen in der gegenwärtigen Zeit. Wir sind im Moment aber dabei, zum Beispiel gerade ein Medienrepositorium aufzubauen, um diesen Teil, also Audio- und Videoaufzeichnungen, in ähnlicher Weise wie mit dem Dokumentenserver unterstützen zu können. Deshalb also unser Ziel, detaillierter herauszufinden, welche Art von Daten sind es. Also, wenn ich da noch tiefer einsteige, also die Frage zum Beispiel statistische Auswertungen. Wie kann ich statistische Auswertungen und die Ergebnisse statistischer Auswertungen so aufbereiten, dass der Wissenschaftler der Forderung der DFG und anderen Geldgebern, aber auch der guten wissenschaftlichen Praxis genügt und tatsächlich seine Forschungsdaten so zur Verfügung stellen kann, dass die Forschungsergebnisse auf diese Art und Weise geprüft werden können. Man muss sich also dann an dieser Stelle fragen, welche Funktionen haben dann diese Art von Daten innerhalb der Forschung? Das sind durchaus unterschiedliche. Zum einen sicherlich als Nachweisinstrument. Diese Forschung ist von mir. Das kann ich also dann auf diese Art und Weise sagen und ich dokumentiere dieses und kann sagen, ich habe sie nicht von dort oder ich habe sie nicht von dort, sondern sie sind das Ergebnis der und der wissenschaftlichen Arbeit, die ich geleistet habe. Das ist an vielen Stellen nicht ganz unwesentlich. Da gibt es national, aber auch international genügend viele Beispiele, die dabei wichtig sind. Eine zweite Funktion, Forschungsdaten sind natürlich, stehen im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Diskurses. Wie interpretiert wer Forschungsdaten? Um dieses tun zu können, muss ich die Forschungsdaten aber auch zur Verfügung stellen. Ich muss also sagen, was war denn nun die Basis meiner Forschung, dass ich darüber reden kann? Was war die Messreihe? Wie ist der Versuch aufgebaut gewesen, um tatsächlich über solche Probleme reden zu können? Ja, sicherlich nicht gleich auf der Hand liegend, aber Forschungsdaten sind auch eine Frage der Reputation. Nehmen wir so ein Standardbeispiel wie das Forschungsschiff, was da durch die Antarktis scheppert, wo diejenigen, die die Versuche dort starten, höchst verantwortungsvoll damit umzugehen haben. Sie sind sehr, sehr wichtige Persönlichkeiten, die Versuche und Ähnliches bringen, genauso wie die, die möglicherweise in den Laboren dieses auswerten. Anderes Beispiel ist der Large Hadron Collider im CERN, wo also die 3000 Beschäftigten, die lediglich in Anführungsstrichen den 27 Kilometer Ring dann entsprechend zu betreuen haben, dass die Messergebnisse auch so sind, wie sie, dass man belastbare Ergebnisse ausbringen kann. Also durchaus Reputation, selbst wenn das in Deutschland bisher nicht der wahre Stil ist. Mit Forschungsdaten kann man selten eine Professur kriegen dafür. Ne? Also das muss man sicherlich sehen. So, und dann der Punkt, der im Moment aus meiner Sicht etwas überbetont wird in der Diskussion über Forschungsdaten, ihre Nachnutzung. Vielfach gibt jede Diskussion es heute her, dass gesagt wird, also wir müssen ökonomisch handeln, wenn wir über Forschung reden und Ähnlichem, also müssen wir Versuche nicht mehrfach machen und Ähnlichem. Ja, das ist sicherlich richtig. Und wenn ich an so einen Large Hadron Collider denke, wo sich 27 Länder die Kosten teilen müssen, damit man es überhaupt bewerkstelligen kann, das ist das sicherlich der Fall. Und es ist sicherlich auch sehr vernünftig, darüber nachzudenken. Aber selbst wenn Sie, überlegen Sie sich, irgendwo eine Umfrage machen, und die Ergebnisse präsentieren, dann stellen Sie sich vor, unter welchen Bedingungen kann Ihr Nachbar oder Ihre Nachbarin diese Ergebnisse nochmal wieder auswerten. Also, wie beschreiben Sie diese Ergebnisse, um sie überhaupt ein zweites Mal benutzen zu können? Diese Beispiele, die ich hier bisher gebracht habe, zeigen dieses dann deutlich, alleine diese Umfrage, die wir gemacht haben. Und wir uns immer wieder geprüft haben, wie können Sie möglicherweise diese Ergebnisse nachnutzen. Ich werde nachher noch kurz darauf rankommen. Wenn ich das ein bisschen globaler sehe, den Umgang mit Forschungsdaten, dann gibt es für mich drei Kategorien, über die man diskutieren muss. Forschungsdaten haben aus meiner Sicht eine Art wissenschaftspolitische Dimension. Also das, was ich bisher gesagt habe, Nachweisinstrument, Reputation sicherlich. Dann bleibt die Frage im Raum, wer ist verantwortlich und wie sehen politische, finanzielle, personelle Rahmenbedingungen aus? Genauso wie die organisatorische Dimension, welche Strukturen muss ich schaffen, um überhaupt die Unterstützung von Forschungsdaten zu organisieren? Ja, und dann ist sicherlich eine Frage, wie mache ich es denn nun eigentlich wirklich technisch? Wenn man das versucht, an diesem Beispiel, was wir gemacht haben, zu bringen, dann ist die erste Frage, eine der Fragen, die wir unseren Wissenschaftlern gestellt haben, wer ist verantwortlich für die Speicherung oder für die Aufbewahrung von Forschungsdaten? Ja, sehr vernünftigerweise haben wir ein großes Echo bekommen, ich selbst. Also der Forscher oder sowas dabei selbst. Aber es gab natürlich auch Meinungen, die da irgendwo mal hießen, hier zum Beispiel das Personal im Computer- und Medienservice der Universität ist das, was dafür verantwortlich ist. Das ist ein Punkt, der uns wichtig erschien, um darüber zu diskutieren mit den Wissenschaftlern und die Sensibilität in eine bestimmte Richtung lenken zu können. Aber es ist eine wissenschaftspolitische Frage, die man in einer Klärung herbeiführen muss. Oder eine andere: Welche Serviceleistungen würden Sie von der Humboldt-Universität erwarten? Wir haben es vorhin schon mal gehört, dass der Wissenschaftler keine Lust hat, den Forschungsbericht zu schreiben. Würde ich sofort unterschreiben, den Satz. Aber es gibt noch mehr dazu. Also es macht auch keinen Sinn, wenn unter jedem Schreibtisch ein Speicherrack steht und jeder anfängt, seine Daten zu speichern. Also haben wir gefragt, welche Art von Serviceleistung würde man denn nun eigentlich hierbei brauchen. Da ist es sicherlich zu akzeptieren, dass dieser Balken mit dem Speicherplatz der größte ist, ohne jeden Zweifel. Erfreulicherweise, sage ich aus Rechenzentrumsicht, auch die leichteste Übung, Speicherplatz zur Verfügung zu stellen. Wie viel, viel wesentlicher ist, das zu beschreiben, was ich da speichere, damit man es anschließend überhaupt nochmal wieder anfangen kann oder benutzen kann. Aber es gibt weichere Sachen, Dinge, die uns für deutlich größere Probleme stellen, nämlich der zweitgrößte Balken, das sind die rechtlichen Fragen. Also was darf ich mit den Daten dann tatsächlich machen? Wie muss ich die Daten ablegen? Wie darf ich die Daten ablegen, wenn ich sie zu einer Nachnutzung aufbereite? Womit kann ich und wie kann ich damit umgehen? Ich gebe gerne zu, wenn man so ein Rechenzentrum leitet, ist das nicht die erste Kategorie dessen, wo man Service entwickeln kann. Also werden wir innerhalb der Universität oder diskutieren wir schon jetzt darüber, ja, wie können wir das dann wirklich absichern? Ist das dann das Servicezentrum Forschung? Also zum Beispiel als eine verwaltende Einrichtung der Universität? Oder muss man was anderes organisieren dabei? Das sind also Fragen, die dahinter stecken. Genauso natürlich wie bei technischen Fragen, wo in erster Linie meint es, welche Art von Metadaten, wenn ich meine denke, einen Versuchsaufbau habe, wie beschreibe ich einen Versuchsaufbau, sodass ich diesen tatsächlich auch in irgendeiner Weise nachvollziehen kann. Das sind also Fragen, die wissenschaftspolitische Dimension haben und diese sollen letztendlich münden in einer sogenannten Policy für Forschungsdaten. Also, wie soll der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin der Humboldt-Universität mit den Daten umgehen? Unser Ziel ist, kein großes Pamphlet zu machen. Es gibt Beispiele, wie zum Beispiel wie Universität Bielefeld, die eine schöne übergreifende Forschungsdaten-Policy haben, sodass der Einzelne weiß, was soll ich tun, an wen kann ich mich potenziell wenden, ist nicht Gegenstand der Policy, sondern ist in ergänzenden, wir nennen es denn Guidelines, zum Umgang mit Forschungsdaten, wo wir beschreiben, an wen wendet man sich bei dem oder dem Problem. Aber das ist zumindest das, was ich hier aufgeschrieben habe, sind Bestandteile einer solchen Forschungsdaten-Policy, die wir gegenwärtig erarbeiten und die wir spätestens zu Beginn des kommenden Jahres in der Universitätsöffentlichkeit dann diskutieren wollen, um letztlich einen Beschluss des Akademischen Senats herbeizuführen. Ich gehe da mal nicht auf jedes Detail oder auf die Details hier ein, dafür reicht die Zeit nicht unbedingt. Komme ich in die organisatorische Dimension, also wer soll denn wirklich speichern? Dann haben wir gefragt, also welches Datenarchiv würden Sie für die Ablage Ihrer Daten am ehesten nutzen? So, dann kam also hier das Datenarchiv eines Instituts. Für uns war aber wichtig herauszufinden, wie sieht es denn eigentlich aus, brauchen wir ein zentrales Datenarchiv an der Universität? Oder ist es besser, wenn man ein fachliches, ein international fachspezifisches Datenarchiv hat, in dem man seine Daten ablegen kann? Denn wenn man den Nachweis seiner wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit, den wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit nimmt, dann will man natürlich mit seinen Fachkollegen im Boot sitzen. Und demzufolge bieten sich an internationale Datenarchive. Das ist also Themen, die sich dabei oder die dabei eine Rolle spielen. Und darauf gehe ich dann mal nicht ein. Das ist so ein Erfahrungswert. Wie oft haben Sie überhaupt schon mal Daten abgelegt? Haben Sie es vor? Dahinter steckt eine Frage Open Access zu Forschungsdaten. Auf die will ich jetzt nicht im Detail eingehen. Das kann man deutlich tiefer mit reingehen. Ich will ganz kurz darauf eingehen, dass es natürlich Deutschland und weltweit Beispiele gibt für Forschungsdatenrepositorien, also da, wo man was ablegen kann, wie sowas wie Pangea, also für Erd- und Umweltdaten oder Geoscience. Es gibt spezielle Repositorien für Forschungsdaten einzelner Projekte oder es gibt auch institutionelle wie an der Ludwig-Maximilians-Universität oder Purdue-Universität in den USA. Wir haben im Moment mit dem KIT in Karlsruhe, mit dem GFZ Potsdam und im Computer- und Medienservice der Humboldt-Uni ein Projekt, das nennt sich re3data.org. Dort bauen wir ein weltweites Verzeichnis von Repositorien für Forschungsdaten auf. Mit dem Ziel, dass der Wissenschaftler suchen kann, wo kann ich meine Forschungsdaten ablegen. In Abhängigkeit von meinem jeweiligen Fachgebiet oder sowas. Wir bewerten diese einzelnen Repositorien mit diesen einzelnen Kriterien. Und da ich aber schon vor kurzem die 5-Minuten-Karte gekriegt habe, kann ich da nicht mehr drauf eingehen, sondern kann nur sagen, Sie können darin suchen. Natürlich in so einem Repositorium. Und Sie können dies natürlich auch tun, wenn Sie zum Beispiel jemanden beraten möchten, weil Sie nun in einer Universitätsbibliothek sind oder in einem Rechenzentrum oder in einem Servicezentrum Forschung, wo der Wissenschaftler ankommt, der sagt mir mal, wenn ich das ablegen soll, wo soll ich es denn hin tun? So, und dann kann man sowas nehmen und kann danach suchen und kann dann finden, wie wir bei unserem Review-Prozess zum Beispiel dieses Crystal Structure Database, wie wir sie reviewed haben, wie wir sie tatsächlich einschätzen würden. Schauen Sie in Ruhe mal rein, um sich dafür ein tatsächliches Bild zu machen. Wenn Sie Vorschläge haben, welche Repositorien, im Moment sind es 611, die wir dort drin haben, dabei fehlen, dann sind wir sicherlich daran interessiert, dass Sie uns dazu mehr sagen. Wohl wissend, dass die Zeit nicht reicht, habe ich das nicht weiter erläutert. Aber man muss sich natürlich fragen, wie müssen Forschungsdaten beschaffen sein, dass ich sie wirklich ablegen kann? Also ich habe Kriterien, die da anfangen mit Zugänglichkeit, Nachhaltigkeit. Da gibt es zum Beispiel sowas wie den Persistent Identifier, also eine nachweisbare Kennung der Forschungsdaten, die nicht verändert wird und ähnliche Sachen. Ich muss die Authentizität nachweisen, ich muss die Qualitätssicherung haben. Es gibt natürlich auch, sicher nicht so verbreitet wie bei Publikationen, es gibt natürlich auch Peer-Review-Verfahren für Forschungsdaten, um herauszufinden, bringt das was oder bringt das nichts. Also das sind Kriterien, wie wir sie hierbei sehen. Wenn ich dann noch ganz kurz zur technischen Dimension komme, dann war das eine der Fragen für unsere Wissenschaftler, um herauszufinden, ja, wie viel Speicherplatz brauchen wir denn in etwa. Das bezieht sich auf das jeweilige Projekt, was wir hierzu befragt haben, um dann irgendwo herauszufinden, ja, kommen wir dann mit unseren im Moment vorhandenen 4 Petabyte und den 3 Speicherrobotern aus als Universität oder brauchen wir mehr? Das sind Ansatzpunkte, wie wir versucht haben, in die Planung einzusteigen. So, und jetzt kann ich Luft holen, denn hier steht alles das, was ich versucht habe, im Zeitraffer darzustellen. Wir haben also versucht, unsere Umfrage so zu dokumentieren, wie wir uns vorstellen, wie man dokumentieren müsste. Sie gehen also am besten, wenn es die dann interessiert, die Details, auf den EDOC-Server der Humboldt-Uni, also edoc.au-berlin.de und meinetwegen die einfachste Suche, suchen Sie nach dem jetzt hier vortragenden Schirmbacher und Sie bekommen dann zum einen den Text des Gesamtberichtes, gute 30 Seiten lang über die Befragungen, die wir gemacht haben, und den Verweis bei Zenodo abgelegt, einzelne Excel-Listen, wo wir jede einzelne Frage und die Antworten darauf dokumentiert haben. Und wir hoffen mal, schreiben Sie mir, wenn nicht, dass das verständlich ist, wie wir dann rangegangen sind und dass man sagen kann, okay, das ist so und so zu verstehen. Danke, das war's.